Und wie wir schon die letzten Male oder das letzte Mal, als wir uns mit Jesus Christus beschäftigt haben, so wollen wir auch heute sehen, was uns der Text aus Philipper 2 zu sagen hat. Und wenn wir die Verse 12 und 13 in Kapitel 2 anschauen, das heute unser Text sein soll, dann beginnt Vers 12 wie schon Vers 9 mit dem kleinen Wort darum. Also, warum schreibt Paulus die folgenden Verse? Wir wissen, dass Paulus die Gemeinde in Philippi liebt, dass er sie schreibt, dass er ihnen schreibt, dass sie eine Gemeinde sind. In Vers 1 von Kapitel 1. Und wenn wir zu Vers 8 kommen, dann sehen wir, dass Paulus schreibt: Denn Gott ist mein Zeuge, wie mich nach euch allen verlangt, in der herzlichen Liebe Jesu Christi. Er hat die Gemeinde lieb. Und er betet für die Gemeinde in Philippi. Und um das bete ich, schreibt er, dass eure Liebe noch mehr und mehr überströme in Erkenntnis und allem Urteilsvermögen, damit ihr prüfen könnt, worauf es ankommt, sodass ihr lauter und ohne Anstoß seid bis auf den Tag des Christus, erfüllt mit den Früchten der Gerechtigkeit, die zur Ehre und zum Lob Gottes gewirkt werden. Paulus möchte also, dass die Philipper ohne Anstoß sind und ermahnt sie dann in Vers 27 in Kapitel 1, ihr Leben würdig des Evangeliums von Christus zu führen und dass es darum geht, Gott die Ehre zu geben und nicht ihm als Apostel. Dass die Philipper sehr an Paulus gehangen haben, das kann man sich vielleicht gut vorstellen. Sie hatten das Privileg, unter Paulus Lehre zu sitzen. Sie hatten das Privileg, dass Paulus ihre Gemeinde gegründet und wie auch die Epheser ganz bestimmt unter Tränen tagtäglich ermahnt und ermutigt hat, Christus die Ehre zu geben. Und so zeigt er ihnen auf, dass es um Gottes Ehre geht. Und so muss er in Vers 27 in Kapitel 1 sowie auch in Kapitel 2 Vers 12 die Philipper daran erinnern, dass es hier nicht um Paulus geht, sondern um Gott. Und das Anliegen um die Einheit der philippischen Gemeinde liegt Paulus ebenfalls am Herzen, wieder Kapitel 1, Vers 27. Dass ihr feststeht in einem Geist und einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Es ist also ein Aufruf an die ganze Gemeinde in Philippi. Und so geht es auch in Kapitel 2 weiter. Und jetzt kommen wir zu dem direkten Zusammenhang für die Verse, die uns heute beschäftigen. Kapitel 2, Vers 1. Da ist nun bei euch Ermahnung in Christus, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Glaubens, Herzlichkeit und Erbarmen gibt, schreibt Paulus sie ihnen und erinnert sie daran, was Gott in ihnen begonnen hat. Das sind die Voraussetzungen für die Einheit in der Gemeinde. Paulus hört da aber nicht auf, er fährt fort und ermahnt sie und schreibt, weil es eben das gibt, macht meine Freude völlig, indem ihr eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Nach dieser liebevollen Ermahnung wird er ganz praktisch. Er schreibt, wie die Philipper diese Einheit ganz praktisch ausleben sollen. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, schreibt er, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Nun, so weit, so gut, Paulus, mögen sich die Philipper gefragt haben, aber weißt du was, das ist echt schwer. Das ist echt schwer, den anderen höher zu achten als uns selbst. Kannst du uns vielleicht ein Beispiel geben? Natürlich, sagt Paulus, denn ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus auch war, der, als er in der Gestalt Gottes war, es nicht wie einen Raub festhielt, Gott gleich zu sein, also Christus in seiner Erhabenheit, sondern er entäußerte sich selbst, nahm die Gestalt eines Sklaven an und wurde wie die Menschen. Und in seiner äußeren Erscheinung als ein Mensch erfunden, demütigte er sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja, bis zum Tod am Kreuz, also die Erniedrigung Christi. Darum hat Gott ihn auch über alle Maßen erhöht und ihm einen Namen gegeben, der über allen Namen ist, damit in dem Namen Jesu sich alle Knie derer beugen, die im Himmel und auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen bekennen, dass Christus Jesus der Herr ist, zur Ehre Gottes des Vaters. Das ist Christi Erhöhung. Was für eine beispiellose Hingabe. Was für eine unendliche, heilige und völlige Liebe, die Christus dazu bewegt, sich freiwillig zu geben, sich freiwillig zu demütigen, freiwillig sein Leben zu lassen, damit die, welche an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und so ermahnt Paulus die Philipper, dass jeder Einzelne in dieser Gemeinde dieselbe Gesinnung haben soll, wie Christus Jesus sie hatte, dass jeder Einzelne den anderen höher achten soll als sich selbst, damit Gott in der Gemeinde verherrlicht wird. Und so behalte diese Verse im Hinterkopf, wenn wir zu den Versen 12 und 13 gehen. Lasst uns diese Verse, die uns heute beschäftigen, zusammen lesen. Da schreibt er in Vers 12 in Kapitel 2, darum, meine Geliebten, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Denn Gott ist es, der in euch wirkt, sowohl das Wollen als auch das Wirken zu seinem Wohlgefallen. Wir wollen uns diese Verse unter vier Aspekten anschauen, die uns dabei helfen sollen, unsere Rettung durch Gehorsam bis zum Ende zur Freude Gottes zu verwirklichen. Es ist zum einen die Voraussetzung, deine Verantwortung, die Vorsorge und viertens der Vorsatz. Was ist nötig, um die Rettung zu verwirklichen? Wie kannst du zu Gottes Wohlgefallen leben? Paulus zeigt diese Voraussetzung ganz klar auf. Die Voraussetzung dafür, deine Rettung zu verwirklichen, sie in deinem täglichen Leben auszuleben, ist ganz einfach. Du musst gerettet sein. Nur dann kannst du diese Verantwortung ausleben. Das macht Paulus den Philippern hier gleich zu Beginn deutlich, indem er schreibt, dass sie seine Geliebten sind. Er geht hier nicht nur darauf ein, dass er die Philipper lieb hat, wie wir es in Kapitel 1, Vers 8 gelesen haben. Er zeigt den Philippern vielmehr auf, dass sie Geliebte Gottes sind. Und vielleicht erinnert ihr euch an Judas, Vers 17, wo es heißt, ihr aber Geliebte. Errettete Menschen, Christen, sind von Gott geliebt. Wenn wir in den Epheserbrief schauen, und ihr dürft schon mal Epheser 4 aufschlagen, dann sehen wir einen Brief, den Paulus aus derselben Situation schreibt, wie auch den Kolosser, Philemon und Philipperbrief. Er steht nach wie vor unter römischem Hausarrest, ja, das wissen wir, und so schreibt er Epheser 4 und 5, die uns wunderbar aufzeigen, was es bedeutet, Geliebte zu sein. Epheser 4, und ich lese ab Vers 32. Da ruft er die Epheser auf, seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander, gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und das ist ein Thema, das wir auch im Philipperbrief sehen. Die Einheit in der Gemeinde, vergebt einander. Kapitel 5, Vers 1. Werdet nun Gottes Nachahmer als was? Als geliebte Kinder und wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt und sich selbst für uns gegeben hat, als Darbringung und Schlachtopfer zu einem lieblichen Geruch für Gott. Seht ihr, warum Gläubige geliebt sind? Gläubige sind nicht geliebt, weil sie so toll sind. Nein, wir sind geliebt, weil Gott uns durch Christus vergeben hat. Dir und mir als Christ wurde vergeben. Und nur aufgrund dieser Vergebung sind wir Kinder Gottes, wie schon Johannes schreibt, allen aber, die ihn aufnahmen, denen gab er das Anrecht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Johannes 1, Vers 12. Und was schreibt Paulus nochmal an die Epheser? Wandelt in der Liebe, gleich wie auch Christus uns geliebt hat. Christus hat uns, Christus hat dich, hat mich geliebt. Nicht nur, dass er uns liebt, nein, er hat uns zuerst geliebt. Er hat sich freiwillig gedemütigt, freiwillig erniedrigt, Philipper 2, und sich als ein Schlachtopfer zu einem Wohlgeruch für Gott hingegeben, Epheser 5. Paulus bezeichnet die Philipper also ebenfalls als Geliebte. Die Philipper sind Kinder Gottes, vom Gott durch den Tod und die Auferstehung durch Glauben adoptiert. Weiter schreibt Paulus, dass die Philipper alle Zeit gehorsam gewesen sind. Sie haben das gehört und angenommen, was man ihnen gesagt hat, was man ihnen gelehrt hatte, was Paulus ihnen persönlich gesagt und gelehrt hatte. Und wie wir vorher gesehen haben, hat er schließlich diese Gemeinde gegründet und sie ermahnt, dass sie würdig des Evangeliums von Christus wandeln sollen. Und so schreibt er auch, darum, Geliebte, wie ihr allezeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, und zeigt den Philippern so auf, dass er Gutes von ihnen hört. Wir erinnern uns vielleicht an Epaphroditus, ein Mann, der diesen Brief an die Gemeinde in Philippi gebracht hat. Er war bei Paulus und er hat ganz bestimmt von der Gemeinde und der Gemeindesituation, von den Geschwistern in Philippi erzählt. Er hat Paulus aufgezeigt, wo sie wachsen müssen, aber dass sie trotzdem gehorsam sind und auf das hören, was Paulus ihnen gelehrt hatte. Es geht um Gottes Ehre. Paulus wollte nicht, dass sie das tun, um sich vor Paulus niederzuwerfen und Paulus anzubeten. Nein, er will, dass sie Gott die Ehre geben und ihn in den Mittelpunkt stellen. Und so zeigt er ihnen auf, wie wichtig es ist, dass die Philipper in jeder Situation Gott die Ehre geben. Und ein Kommentar sagt hierzu folgendes, Zitat: Seine Abwesenheit, aber die Abwesenheit von Paulus, hat die Pflicht, gehorsam zu sein, nicht aufgehoben, sondern hat bei der Ausführung dieser Pflicht mehr Ernsthaftigkeit und Bereitschaft gefordert, denn Paulus war nicht da. Zitat Ende. Paulus ermahnt die Philipper also, dass sie es ernst nehmen sollen, auch weiterhin gehorsam zu sein. Ob er da ist oder ob er nicht da ist, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Und wenn wir zurückschauen, dann sehen wir, dass Paulus will, dass die Philipper würdig des Evangeliums von Christus wandeln sollen, damit, und jetzt Originalton Paulus, ob ich komme und euch sehe oder abwesend bin, von euch höre, dass ihr feststeht in einem Geist, einmütig miteinander kämpft für den Glauben des Evangeliums. Die Einheit ist Paulus ein echtes Anliegen, ob er anwesend ist oder ob er abwesend ist. Nun, wenn du von dir sagen kannst, dass du errettet und somit ein geliebtes und gehorsames Kind Gottes bist, dann gilt die Verantwortung, in die Paulus die Philipper als nächstes stellt, auch dir. Es ist deine Verantwortung, deine Rettung zu verwirklichen. Deine Verantwortung, deine Rettung durch Gehorsam zur Freude Gottes zu verwirklichen. Die Verantwortung, in die Paulus die Philipper stellt, die lautet folgendermaßen. Kapitel 2, Vers 12 im Philipperbrief. Darum, meine Geliebten, wie ihr alle Zeit gehorsam gewesen seid, nicht allein in meiner Gegenwart, sondern jetzt noch viel mehr in meiner Abwesenheit, verwirklicht eure Rettung mit Furcht und Zittern. Und hier steigt Paulus ein und stellt die Philipper nach seiner Einleitung, dass sie gehorsam und geliebte Kinder sind, in die Verantwortung, ihre Rettung zu verwirklichen. Und so wollen wir uns diese Verantwortung zu Herzen nehmen und uns diesen Teil des Verses intensiv anschauen. Nun, ab und zu hört man Menschen sagen, lass los und lass Gott. Sie denken, dass sie keine Verantwortung dafür haben, ihre Rettung zu verwirklichen. Das heißt, ihr Leben als ein Gott wohlgefälliges Opfer darzubringen und im Gehorsam das zu tun, was Gott Freude bereitet. Ah, Gott macht alles und wir können eh nichts dazu beitragen. Wisst ihr was? Diese Einstellung ist falsch und verfehlt die Verantwortung, von der hier in Vers 12 geschrieben steht. Und wenn man solche Menschen in ein Lager stecken möchte, dann wären das die sogenannten Quietisten, die einfach sagen, lass los und lass Gott. Auf der anderen Seite haben wir Pietisten, die in manchen Kreisen genau auf der anderen Seite vom Pferd fallen. Sie sind die aggressiven Verfolger moralischer Reinheit. Mit anderen Worten, die sind gesetzlich und wollen aus eigener Kraft heiliger werden. Sie versuchen aus eigener Kraft ihre Rettung auszuleben und lassen hier Vers 13 außer Acht, vergessen, dass nur Gott das Wollen und Vollbringen wirken kann und wirken muss, bevor sie in der Lage sind, das auch auszuleben. Beide Ansätze sind nicht richtig, sind nicht biblisch. Und hier in Philipper 2 haben wir die Verse, die uns das zeigen. Paulus zeigt uns einen Ansatz auf, unsere Rolle und Gottes Rolle in der Heiligung. Er hält uns das vor Augen, indem er die Verse 12 und 13 schreibt. Zunächst, wie gesagt, die Verantwortung, in die wir gestellt werden, die Verantwortung, unsere Furcht, unsere Rettung mit Furcht und Zittern zu verwirklichen. Und hier geht es um deine Heiligung, die nicht passiv, wie bei den Quietisten ist, und ebenso wenig ohne Gott verwirklicht werden kann. Paulus schreibt davon, dass die Philipper ihre Rettung verwirklichen sollen. Nun, was hat das zu bedeuten? Müssen wir etwas dazu tun, um gerettet zu werden? Müssen wir unser Heil durch unsere Werke bewirken und erarbeiten? Und die Antwort auf beide Fragen lautet eindeutig nein. Und wenn ihr euch das Wort verwirklichen anschaut, dann werdet ihr feststellen, dass es auch mit ausarbeiten übersetzt werden kann. Ausarbeiten oder verwirklichen und noch viel mehr, es ist die perfekte Verwirklichung, alles daran zu setzen, das auszuarbeiten. Paulus gibt hier einen Befehl, der wie so eine Parallele läuft, ohne Ende. Ja, er geht bis zum Lebensende. Die griechische Konstruktion hier macht deutlich, dass diese Rettung bis zum Lebensende verwirklicht werden soll. Bis zum Ende sollen sie würdig des Evangeliums von Christus wandeln. Bis zum Ende das durch ihre Taten ausleben, was Gott in ihnen begonnen hat. Und damit sollen sie jetzt und nicht erst in 10 Jahren anfangen, wenn es vielleicht reinpasst. Und hier steht nicht, dass die Philipper für die Rettung darauf hin oder an ihrer Rettung wirken sollen. Hier geht es darum, dass sie ihre Rettung verwirklichen. Das ist ein lebenslänglicher Befehl, den Paulus hier benutzt. Und diese Verwirklichung deiner Rettung wirst du ohne Gott niemals ausleben können. Vers 13, den wir gleich noch anschauen. Und hier geht es um die Heiligung. Hier geht es um das Ausleben dessen, was Gott in uns gemacht hat. Er hat uns zu einer neuen Schöpfung gemacht. Und so sollen wir uns auch als neue Schöpfung verhalten und leben und die Frucht des Geistes ausleben. Es geht nicht darum, dass wir uns rühmen, was wir Tolles gemacht haben. Nein. Was sagt Paulus in Vers 13 über Gott? Gott wirkt die Sachen. Gott wirkt zu seinem Wohlgefallen. Gott wirkt, damit er die Ehre bekommt. Er wirkt in uns und befähigt uns, diese Verantwortung, die wir gestellt werden, die Verantwortung, deine Rettung, unsere Rettung zu verwirklichen, ernst zu nehmen und das zu seiner Ehre. Und da sich Gottes Wort am besten mit Gottes Wort auslegt, hört einmal gut zu, was der Epheserbrief zu diesem Thema sagt. Und Paulus schreibt hier quasi seinen eigenen Kommentar zu den Versen 12 und 13 im Philipperbrief. Das schreibt er in Epheser 2. Und diese Verse, die werden euch bekannt vorkommen. Epheser 2 schreibt er, denn aus Gnade seid ihr errettet durch den Glauben. Und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Gott wirkt die Rettung in dir. Nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Und hier legt sich Gottes Wort selber aus. Können wir für unsere Rettung irgendetwas tun? Nein. Wir sind aus Gnade gerettet. Diese Gnade macht uns zu einer neuen Schöpfung und befähigt uns, gute Werke zu tun, die schon vorbereitet wurden, damit wir sie ausüben können, damit wir unsere Rettung verwirklichen können. Es geht nicht ohne die Gnade der Rettung, die Jesus Christus am Kreuz für dich und für mich gewirkt hat, indem er sein Leben gab als Lösegeld für alle, die an ihn glauben. Er hat sich selbst gedemütigt, wurde gehorsam bis zum Tod am Kreuz. Er wusste von keiner Sünde. Das heißt, er hat nicht einmal in seinem Leben etwas gedacht, gesagt oder getan, das Gott nicht gefällt. Er war Gott und er war Mensch. Das haben wir uns die letzten beiden Male angeschaut. Und nur darum ist Christus in der Lage, für uns Errettung zu ermöglichen. Was musst du tun, um gerettet zu werden? Epheser 2 sagt es ganz deutlich. Wir sind durch Gnade gerettet, durch den Glauben und nicht durch die Werke. Die guten Taten, die wir vielleicht getan haben oder auch nicht. Wir sind durch Gnade und Glauben gerettet. Wir müssen an Jesus Christus glauben. Daraus wird folgen, dass wir uns ihm unterordnen und das tun, was sein Wort, was die Bibel sagt, und dass wir die Werke tun, nicht weil wir dadurch gerettet werden, sondern weil wir errettet sind. Nur durch die Voraussetzung der Errettung ist es möglich, deine Verantwortung, deine Rettung auszuleben, wahrzunehmen. Und so würde es noch sehr viele Stellen geben, die uns zeigen, dass die Rettung aus Gnade geschieht. Aber hier geht es darum, die Verantwortung wahrzunehmen und deine Errettung zu verwirklichen. Die Heiligung bis ans Lebensende zu verfolgen. Das Leben von Paulus haben wir in einer früheren Botschaft schon intensiv betrachtet und seine gegenwärtige Situation unter die Lupe genommen. Aber wie lebt Paulus Heiligung? Wie verwirklicht er seine Errettung? Blättert dazu mal ein paar Kapitel weiter ins Kapitel 3. Und schaut mal, was Paulus ab Vers 13 schreibt. Philipper 3, ab Vers 13. Da schreibt Paulus: Brüder, ich halte mich nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten liegt, und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt, und jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Das ist die Gesinnung von Paulus. Er schaut auf die Vergangenheit und er vergisst es. Ein paar Verse vorher sagt er, dass er seine Vergangenheit, seine gesetzliche Vergangenheit für Dreck, wörtlich für Kot erachtet. Und jetzt streckt er sich nach dem aus, was vorne liegt. Er streckt sich aus nach dem, was auf ihn wartet, das ist seine gegenwärtige Heiligung. Er jagt diesem Kampfpreis entgegen. Es ist ganze Hingabe. Paulus gibt alles. Das ist die Heiligung bis ans Lebensende. Die Heiligung bis ans Lebensende, wenn er diesen Kampfpreis empfangen würde. Paulus hat das Ziel vor Augen, in der Gegenwart Gottes zu sein. Und er setzt alles daran, Gott jetzt schon die größtmögliche Ehre zu geben, jetzt schon seine Rettung so gut er kann zu verwirklichen. Und dann in Vers 15 in Kapitel 3 schreibt er: Lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Lasst uns alle genau so denken, dass wir auf dieses Ziel zujagen und das bis an unser Lebensende. Und dann schreibt er weiter: Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Er zeigt eindeutig auf, dass es wichtig ist, auf das Lebensende hin zu arbeiten, denn dann werden wir den Kampfpreis erhalten. Wir müssen dafür kämpfen. Wir müssen ihm nachjagen. So hält Paulus die Philipper also nicht nur in Kapitel 2 dazu an, die Rettung zu verwirklichen, sondern auch hier in Kapitel 3, indem wir das ausleben sollen, was in unserem Leben passiert ist. Wir wollen Werke tun, die unsere Errettung zeigen. Werke könnten sie niemals ermöglichen, aber Werke sollen unsere Errettung zeigen, weil wir eben errettet sind. Und das nicht nur einmal die Woche oder zweimal die Woche, sondern tagtäglich. Lasst uns das tagtäglich ausleben, sagt Paulus hier, auch den Philippern. Gott hat uns verändert. Er hat uns zu einer neuen Schöpfung gemacht. Und so schreibt Paulus auch an die Kolosser Und Daniel schreibt das immer in seinen E-Mails, wenn er das Gemeindeprogramm verschickt, unten drunter. Da schreibt er an die Kolosser in Vers 3, in Kapitel 3, und alles, was ihr tut, das tut von Herzen als wem? Als dem Herrn. Und nicht für Menschen, da ihr wisst, dass ihr vom dem Herrn zum Lohn das Erbe empfangen werdet, denn ihr dient Christus, dem Herrn. Es geht darum, täglich darauf ausgerichtet zu sein. Nicht nur sonntags in den Gottesdienst zu kommen und nur so zu eurer Heiligung beizutragen, eure Errettung zu verwirklichen. Eure Heiligung, das Verwirklichen deiner Errettung geschieht auf einem täglichen Level. Euer ganzes Leben soll auf das Ziel ausgerichtet sein, auf das Ziel, einmal den Kampfpreis, den Lohn des Erbes zu empfangen. Paulus wollte diesem Ziel nachjagen. Er ruft die Philipper auf, diesem Ziel nachzujagen, die Kolosser. Und so wollen auch wir diesem Preis nachjagen und uns ganz unserem Herrn unterordnen. Alles soll zu seiner Ehre geschehen. Zurück zu Philipper 2. Die Philipper sollten ihre Rettung nicht nur einfach so verwirklichen, sie sollten sie mit Furcht und Zittern verwirklichen. Sie sollen sich dessen bewusst sein, dass sie nicht nur einen liebenden, gnädigen und vergebenden Gott haben, sondern auch einen Gott, der sie zur Verantwortung ziehen wird, zur Verantwortung von ihrem Gehorsam. Sie sollen jetzt ihre Rettung verwirklichen und Gott wird sie dafür zur Verantwortung ziehen. Die Philipper sollten sich immer wieder vor Augen halten, dass sie einen heiligen und gerechten Gott haben und sie sollen dessen mit Furcht und Zittern in die Augen blicken. Sie sollen sich dessen mit Furcht und Zittern bewusst sein. Und das Wort Phobos, das hier im Griechischen steht, ist die Furcht. Und Phobien gibt es genug. Ja, daher kennen wir das Wort höchstwahrscheinlich. Das Wort Zittern drückt etwas Ähnliches aus. Und so schreibt zum Beispiel der Psalmist in Psalm 2, Vers 11, dient dem Herrn mit Furcht und frohlockt ihm mit Zittern. Es geht um die Furcht vor Gott, Gottesfurcht. Und hierzu kennen wir die bekannten Sprüche, die Furcht des Herrn ist der Anfang der Erkenntnis und die Furcht des Herrn ist der Anfang der Weisheit, die Erkenntnis des Heiligen allein ist Einsicht. Es geht darum, dass wir, dass du, dass ich, dass wir gottesfürchtig sind. Und diese Furcht ist mit Gehorsam verbunden. Mit dem Gehorsam, das zu tun, was Gott uns in seinem Wort sagt. Aber nicht nur Gehorsam, sondern ist auch mit einer tiefen Liebe für Gott verbunden. Denn wenn wir ihn fürchten, möchten wir ihm die Ehre geben, weil wir ihn nicht nur gehorsam sind, sondern weil wir ihn lieben und ihm dienen wollen. Die Gottesfurcht soll dazu dienen, die Einheit zu erhalten, die Einheit in der Gemeinde zu erhalten. Diese Gottesfurcht beinhaltet es, Zitat, sich selbst nicht zu trauen, ein empfindliches Gewissen zu haben und wachsam auf Anfechtung zu sein. Sie, also die Gottesfurcht, setzt voraus, stolz zu widerstehen und ständig darauf bedacht zu sein, nicht nur, dass das Herz trügerisch ist, sondern auch, dass das Verderben stark und hinterlistig ist. Diese Furcht ist eine Furcht, die darauf bedacht ist, alles zu vermeiden, was Gott verstößt und was ihn entehrt. Zitat Ende. Diese Furcht ist eine Furcht, alles zu vermeiden, was Gott verstößt und was ihn entehrt. Gottes Furcht ist also mehr als nur Gehorsam, ist eine tiefe Liebe für Gott. Es ist eine tiefe Liebe für Gott und es geht darum, darauf bedacht zu sein, ihm die Ehre zu geben. Ihm die Ehre zu geben, etwas zu tun, was er nicht verstößt und was ihn nicht entehrt. Ihm die Ehre zu geben beinhaltet auch, deine Rettung mit Furcht und Zittern zu verwirklichen. Zittern vor einem gerechten und heiligen Gott, der keine Sünde dulden kann. Zittern bedeutet, sobald du Sünde in deinem Leben bemerkst, dann sofort umzukehren, um Vergebung zu bitten und Sünde auszuschlachten. Die Einheit in der Gemeinde genau dadurch wiederherzustellen. Nun, wie sollten die Philipper ihre Rettung verwirklichen? Wie sollten sie das tun? John Eadie schreibt hierzu Folgendes. Verwirklicht eure eigene Rettung mit Furcht und Zittern, denn mit dieser Einstellung und den Gefühlen in euch werdet ihr die gleiche Gesinnung wie Christus haben. Denn der, der seine eigene Rettung verwirklicht, wird sich mit den Plagen und Mühen anderer auseinandersetzen und nicht auf seine eigenen Dinge schauen. Die eigene Rettung verwirklicht, würde die Philipper davon abhalten, eigennützig und egoistisch zu sein, so wie Christus, der nicht aus Eigennutz im Himmelreich geblieben ist. Denn das Gesetz des Himmelreiches ist, der, der sich erniedrigt, wird erhöht werden. Christus als Erster und alle, die ihm folgen, nach ihm. Diese Einstellung ist es, an der Gott sich freut. Das ist die Herzenseinstellung seines Sohnes. Zitat Ende. Wir sollen so gesinnt sein wie Christus. Wir sollen auf den Nächsten bedacht sein. Die Philipper sollten dieselbe Gesinnung haben wie Jesus Christus. In ihnen gibt es Eigenschaften, Kapitel 2, Vers 1, die sie ausleben sollten. Und lasst uns noch einmal lesen, wie sie ihre Rettung verwirklichen sollen. Da ist nun bei euch, Kapitel 2, Vers 1, Ermahnung in Christus, Zuspruch der Liebe, Gemeinschaft des Geistes, Herzlichkeit und Erbarmen gibt. Das ist vorhanden. So macht meine Freude völlig, indem ihr, und jetzt kommen eben genau diese Dinge, die die Philipper in ihrer Gemeinde umsetzen sollten, eines Sinnes seid, gleiche Liebe habt, einmütig und auf das eine bedacht seid. Tut nichts aus Selbstsucht oder nichtigem Ehrgeiz, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Jeder schaue nicht auf das Seine, sondern jeder auf das des anderen. Die Philipper sollten aufeinander achten. Sie sollten ihre Rettung so verwirklichen, dass sie dieselbe Gesinnung wie Christus haben. Und das dürfen und sollen auch wir heute. Wir sollen jetzt damit anfangen. Und so lasst uns einige Verse lesen, die uns dazu auffordern, den anderen höher zu achten als uns selbst und so unsere Rettung mit Furcht und Zittern zu verwirklichen, sie Tag für Tag so auszuleben. Und bitte nehmt euch diese Verse zu Herzen, denn wir sollen die Einheit in der Gemeinde wahren und fördern, wie Paulus auch die Philipper aufruft. Und dazu gehört es, sich um den anderen zu kümmern. Markus 9, Vers 50. Das Salz ist etwas Gutes, sagt Jesus hier. Wenn aber das Salz salzlos wird, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch und haltet Frieden untereinander. Haltet Frieden untereinander. Johannes 13, die Verse 34 und 35. Ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt. Damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr mein Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Seht ihr, um was es hier geht in diesem Vers? Es geht darum, Liebe untereinander zu haben. Das sagt Jesus dreimal. Römer 12, ab Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander. In der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Im Eifer lasst nicht nach. Seid brennend im Geist und dient dem Herrn. Seid fröhlich in Hoffnung. In Bedrängnis haltet Stand, seid beharrlich im Gebet. Nehmt Anteil an den Nöten der Heiligen, übt willig Gastfreundschaft. Segnet, die euch verfluchen. Segnet und flucht nicht. Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Weinenden. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch selbst nicht für klug. Wir sollen Anteil haben an dem, was unsere Geschwister beschäftigt. Römer 14, die Verse 13 und 19. Darum lasst uns nicht mehr einander richten, sondern das richtet vielmehr, dass dem Bruder weder ein Anstoß noch ein Ärgernis in den Weg gestellt wird, sondern darauf achten, dass unsere Geschwister keinen Anstoß haben. Und Vers 19, so lasst uns nun nach dem streben, was zum Frieden und zur gegenseitigen Erbauung dient. 1. Thessalonicher 5, Vers 13. Und dass ihr umso mehr Liebe, und dass ihr sie umso mehr in Liebe achtet und um ihres Werkes willen, und dann lebt im Frieden miteinander. Und diese Verse sind wirklich nur eine kleine Auswahl von den Versen, die in den Mittelpunkt stellen, dass wir uns umeinander kümmern sollen. Und dass dieses umeinander kümmern ein Ausdruck der Verwirklichung deiner Errettung ist. Wenn du das tust, so zeigst du, dass du ein geliebtes und gehorsames Kind Gottes bist. Daran wird man dich erkennen, dass du ein Kind Gottes bist, wenn ihr untereinander Liebe habt. Es ist die Heiligung, die wir bis ans Lebensende verfolgen sollen und ausleben sollen. Das ist die Verantwortung, die Rettung mit Gehorsam und zur Freude Gottes zu verwirklichen. Das sollten auch die Philipper tun. Es war ihre Verantwortung, damals und es ist deine und meine Verantwortung heute. Nun, wie kann das heute praktisch bei dir und mir aussehen? Wie kannst du am Ball der Verwirklichung deiner Errettung bleiben? Ich möchte euch auch hier nur einige Beispiele nennen. Zum einen besucht euch gegenseitig. Ja, und es ist immer wieder eine Freude, Sonntag für Sonntag zu hören, wer wann bei wem zu Besuch ist. Und ich habe sogar schon mit einem leicht frustrierten Unterton gehört, ich finde keinen, der noch nirgendwo eingeladen ist. Ja, und das ist wirklich super. Macht weiter so und ladet euch ein, habt Gemeinschaft, wenn es euch möglich ist, unter der Woche. Frühstück zusammen, geht zusammen spazieren, habt einfach Gemeinschaft. Und manchmal kann es auch zu spontanen Besuchen kommen. Ach, ich war gerade in der Gegend und wollte einfach mal Hallo sagen, ist etwas, was wir manchmal in unserer Klingelsprecheinrichtung hören. Leute, hey, macht eure Türen auf für diese Leute. Ja, es muss nicht alles perfekt geputzt und geschniegelt sein. Lasst uns einander in unserem alltäglichen Leben teilhaben. Dann tauscht euch gegenseitig aus. Ein weiterer Punkt, wie wir das praktisch umsetzen können. Es gibt niemanden hier, der keine Gebetsanliegen hat. Doppelte Verneinung, ja, jeder hat Gebetsanliegen. Und ich frage immer wieder, kennst du die Anliegen deiner Geschwister? Wenn du sie nicht kennst, ist es vielleicht mal an der Zeit nachzufragen, vielleicht den Hörer in die Hand zu nehmen, eine E-Mail zu schreiben oder eine Facebook-Nachricht. Ja, oder einen spontanen Besuch oder Spaziergang zu organisieren und so Anliegen auszutauschen. Hey, wo kann ich für dich beten? Ja, denn wir sind dazu aufgerufen, dass wir die Lasten des anderen tragen, Galater 6, Vers 2. Ein weiterer Punkt, ermahnt und ermutigt euch. Wenn ihr etwas seht, was euch beunruhigt oder Sorgen macht, dann sprecht es in Liebe an. Wir sollen uns durch unsere Worte zurechtweisen und erbauen, so wie es uns Epheser 4, Vers 29 sagt. Betet füreinander. Ja, das wäre dann die Konsequenz aus den gesammelten Anliegen. Die Anliegen sind nicht nur dazu da, einfach nur rumzuliegen, sondern sie vor Gott zu bringen, ganz wie Christus in Johannes 17 schon für dich und mich gebetet hat. Legt Rechenschaft ab. Kann dir jemand aus der Gemeinde helfen, indem er dich unter der Woche vielleicht ein-, zweimal anruft und dich fragt, wie es dir in einem bestimmten Bereich geht oder wie du da auf der Höhe bleibst? Es ist so wichtig, Rechenschaft abzulegen, denn Sünde will im Dunkeln bleiben. Sie will in der Finsternis bleiben und möchte überhaupt nicht ans Licht. Und wir müssen Sünde mehr und mehr aus unserem Leben verbannen, sie ins Licht bringen. Und das, ihr Lieben, geht nicht alleine. Besucht die Veranstaltung der Gemeinde, um die Gemeinschaft zu haben. Ich sehe immer wieder viele von Sonntag für Sonntag hier und das ist schön. Warum nicht häufiger mittwochs kommen oder freitags in die Hauskreise? Wir sollen die Gemeinschaft nicht vernachlässigen. Sie ist so wichtig. Und das sollen nur ein paar Vorschläge sein, wie wir als Gemeinde unsere Gemeinschaft fördern können, wie wir sie weiter ausbauen können, wie wir dieselbe Gesinnung anlegen können. Dieselbe Gesinnung, die Christus hatte, er hat sich selbst gegeben. Für ihn gab es kein, oh, das schaffe ich nicht. Für ihn gab es kein, nein, das mache ich nicht, wenn es darum geht, zu Gottes Ehre zu leben. Und das Kümmern umeinander gehört zu der Verwirklichung deiner Rettung mit Furcht und Zittern dazu. Paulus schreibt hier im Kontext an die Gemeinde, die in ihrer Einheit wachsen soll. Nun, wenn wir auf uns alleine gestellt werden, würden wir diese Verantwortung niemals wahrnehmen können. Wir können es nicht, da keine Vorsorge getroffen wurde. Und so sind wir beim dritten Punkt. Es wurde keine Vorsorge getroffen, die es uns ermöglicht, unsere Rettung zu verwirklichen, sie bis ans Lebensende auszuleben. Diese Verwirklichung geht nicht ohne Gott. Und so kommen wir zu Vers 13 in Philipper 2. Da schreibt Paulus das wunderbare Gegenstück zu der Verwirklichung deiner Rettung. Vers 13. Denn Gott ist es, der in euch sowohl das Wollen als auch das Vollbringen wirkt zu seinem Wohlgefallen. Hier haben wir die Essenz. Das, warum wir in der Lage sind, unsere Rettung zu verwirklichen. Die Vorsorge. Die Vorsorge, die Gott auf wunderbare Weise gewirkt hat. Fällt euch auf, dass es hier um das Wirken geht, wieder einmal um das Wirken Gottes. Es ist Gottes Einwirken in unsere Auswirkung der Rettung durch Gehorsam zu seiner Freude. Er gibt den Bestandteil, der die Grundlage für den Aufruf zur Heiligung in Vers 12 und auch die Grundlage für den Aufruf in den ersten 5 Versen gibt. Er gibt es, er wirkt in den Gläubigen, er gibt diese Vorsorge. Anders als in Vers 12, wo Paulus schreibt, verwirklicht eure Rettung, lebt sie aus, arbeitet Gott in dir. Er ist die Ursache, warum wir überhaupt in der Lage sind, unsere Rettung auszuwirken. Wie wir schon in Epheser 2, Vers 10 gelesen haben, hat er die Werke schon vorher vorbereitet, dass wir sie ausleben sollen. Er hat dafür vorgesorgt, dass wir die Möglichkeit haben, unsere Rettung zu verwirklichen. Gott wirkt in uns, sowohl das Wollen, schreibt Paulus an die Philipper und erinnert sie, woher das Verlangen kommt, Gott die Ehre zu geben. Woher das Verlangen kommt, Gott die Ehre geben zu wollen. Das Wollen kommt von Gott. Das Wollen, die Rettung mit Furcht und Zittern zu verwirklichen. Ein Kommentar sagt hierzu, Zitat, Gottes Wirken beginnt in unserem Wollen. Denn der Vers sagt, dass Gott zuerst das Wollen und dann das Vollbringen nach seinem Wohlgefallen wirkt. Und das Wollen kommt immer vor dem Vollbringen. Und weiter sagt er, niemand kommt zu Gott, bevor Gott nicht seine Hand durch Gnade ausstreckt und uns aus der Matschgrube der Sünde zieht. Und das ist so wahr. Wenn Gott dich nicht errettet, wenn Gott dich nicht errettet hätte, dann hättest du das Wollen auch nicht. Du könntest niemals aus eigener Kraft wollen, was Gott will, geschweige denn das tun, was Gott möchte. Gott muss in uns wirken. Und das fängt damit an, dass er uns zu einer neuen Schöpfung macht. Dass das Alte der Vergangenheit angehört, wie Epheser 4 ab Vers 20 sagt. Sagt er, wir sind eine neue Schöpfung. Wir haben den neuen Menschen angezogen, den alten Menschen abgelegt. Und bildet euch nicht ein, dass wir das aus eigener Kraft könnten. Dass wir aus eigener Kraft, ohne das Wirken Gottes, den alten Menschen ausziehen und den neuen anziehen können. Wir wären niemals in der Lage, uns selber aus der Matschgrube zu ziehen. Aus der Matschgrube der Sünde. Der alte Mensch kann nur durch Gottes herunterreichende Gnade gerettet werden. Er kann nur durch Gottes herunterreichende Gnade abgestrichen werden. Und so kann der neue Mensch nur angelegt werden. Und Gott hat uns den neuen Menschen angelegt mit dem Zeitpunkt deiner und meiner Errettung. Er hat ihn uns angelegt in wahrhafter Gerechtigkeit und Heiligkeit, wie es in Epheser 4 heißt. Gott wirkt das Wollen und das Vollbringen in den Philippern und in allen Gläubigen, also auch in dir und mir. Er startet nicht nur das, dass du das willst, sondern er befähigt dich, das auszuleben. Es ist sein Geist, der in dir Wohnung genommen hat. Es ist die Kraft der Auferstehung, die in uns am Werken ist. Seid euch dessen bewusst, dass es die Kraft der Auferstehung Christi ist, die Kraft, die Christus hat aus den Toten auferstehen lassen? Und so ermahnt Paulus die Galater in seinem Brief und schreibt ihnen harte Worte folgendermaßen, Galater 3. O ihr unverständigen Galater, wer hat euch verzaubert, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht, euch, den Christus als unter euch gekreuzigt vor Augen gemalt worden ist? Das allein will ich von euch erfahren. Habt ihr den Geist durch Werke des Gesetzes empfangen oder durch die Verkündigung vom Glauben? Seid ihr so unverständig? Im Geist habt ihr angefangen und wollt es nun im Fleisch vollenden? So viel habt ihr umsonst gelitten, wenn es wirklich umsonst ist, der euch nun den Geist darreicht und Kräfte in euch wirken lässt, der euch dazu befähigt, das zu tun, tut er es durch Werke des Gesetzes oder durch die Verkündigung von Glauben? Christus wirkt in dir, wenn du durch Glauben errettet wurdest. Nicht durch Werke, damit niemand sich rühmen kann, Epheser 2. Die Galater wollten selber wollen und wollten selber vollbringen durch ihre Gesetzlichkeit und ihre Werke. Sie wollten das auf eigene Faust machen, wie einige Pietisten. Das ist nicht möglich. Gott wirkt in uns. Ohne sein Wirken könnten wir nichts tun. Ohne dass er das Wollen und das Vollbringen wirkt, könnten wir nichts tun. Nun, Gott gibt die Voraussetzung, deine Errettung. Du bist ein geliebtes und gehorsames Kind. Und dadurch stellt er dich in die Verantwortung, deine Rettung mit Furcht und Zittern zu verwirklichen, sie durch die Werke zu bestätigen, durch deine Heiligung. Und er hat vorgesorgt, dass wir überhaupt in der Lage sind, die Verantwortung wahrzunehmen. Und wozu das alles? Wozu ruft Paulus hier uns auf dazu? Warum? Er gibt es. Er gibt die Vorsorge, die Verantwortung, und die Voraussetzung zu seinem Wohlgefallen. Es geschieht zu seinem Wohlgefallen und das ist der Vorsatz, das ist die Absicht, die Gott hat, die diese Dinge einleitet. Der Grund, warum du und ich unsere Rettung mit Furcht und Zittern verwirklichen sollen, dient zu Gottes Wohlgefallen. Das ist die Absicht, das ist der Vorsatz, das ist der Grund. Ein Schlachter 2000, die drückt das etwas ungünstig aus, und denn die griechische Konstruktion hier impliziert, dass es zu und nicht nach seinem Wohlgefallen geschieht. Ja, es geschieht zu Gottes Freude. Er zeigt uns auf, woran er sich freut. Die Philipper sollten die Einheit in der Gemeinde wiederherstellen und die Einheit in der Gemeinde zum Wohlgefallen Gottes wahren. Wir, du und ich, dürfen die Einheit in der Gemeinde, die Gemeinschaft, die wir haben, untereinander wahren und fördern, weil Gott in uns am Wirken ist, zu seinem Wohlgefallen, zu seiner Freude. Gott hat diese Werke vorbereitet, die Voraussetzung geschaffen, uns in die Verantwortung gestellt und die Vorsorge getroffen, dass wir in der Lage sind, unsere Heiligung zu verfolgen, sie voranzutreiben. Dass wir sie Tag für Tag ausleben und ihm, Gott, die Ehre geben. Gott hat die Absicht, sich an der Verwirklichung deiner Rettung zu freuen. Darum hat er die Werke vorbereitet. Und wie ihr wisst, geschieht alles, was wir tun, oder soll alles, was wir tun, zu Gottes Ehre, zu Gottes Freude geschehen. Und wenn wir zurückblicken, dann sehen wir, wie Paulus die Philipper aufruft, die vorhandenen Realitäten, wie wir es genannt haben, auszuleben. Sie sollen Christus als Vorbild nehmen und die gleiche Gesinnung haben, das gleiche Denken wie er. Er hat sich gedemütigt und für uns hingegeben, ist am Kreuz gestorben. Das sollten die Philipper in der Gemeinde ausleben. Diese Gesinnung sollten sie haben, den anderen höher zu achten als sich selbst. So sollten sie ihre Rettung mit Furcht und Zittern verwirklichen zur Freude Gottes. Zur Freude Gottes, der in ihnen wirkt, sowohl das Wollen als auch das Vollbringen. Verwirklichst du deine Rettung mit Furcht und Zittern? Bist du dir bewusst, dass wenn du gerettet bist, dass du die Voraussetzung erfüllst, ein geliebtes, gehorsames Kind bist, dass du dann in der Lage bist, zu Gottes Ehre und Lob, Wohlgefallen zu leben? Bist du dir bewusst, dass du nicht nur einfach so gerettet bist, sondern dass du in eine Verantwortung gestellt wirst, in die Verantwortung, deine Rettung durch die Heiligung zu verwirklichen, deine Rettung tagtäglich bis ans Lebensende auszuleben, Werke zu tun, die deine Errettung aufzeigen, mit Gottesfurcht und mit Zittern? Wir haben einen heiligen Gott, wir haben einen gerechten Gott und wir wollen diesem Gott dienen. Bist du dir bewusst, dass du das niemals, wirklich nicht eine Sekunde deines Lebens aus eigener Kraft schaffen könntest? Dass du die Vorsorge brauchst, die Gott getroffen hat, indem er in dir das Wollen und das Vollbringen wirkt? Er muss das beginnen. Und er hat es begonnen. Und Paulus schreibt in Kapitel 1, er wird es auch vollenden. Bist du dir bewusst, dass alles zu seinem Wohlgefallen geschieht? Dass die Heiligung, die Verwirklichung deiner Rettung etwas ist, an dem Gott Freude hat, weil sie zu seiner Ehre dient? Wenn du dir dessen bewusst bist oder durch diese Fragen bewusst wirst, dann verwirkliche deine Rettung durch Gehorsam zur Freude Gottes. Es geht um Gottes Ehre. Es geht um seine Verherrlichung in deinem Leben. Amen.